Und es geht weiter mit Bumuckl und die Schatzsucher. Das ist eine Folge, mit der sie wahrscheinlich die jungen Burschen von damals mit Sicherheit eigentlich sogar extrem gut identifizieren können. Weil es geht um ein Abenteuer in einer verwucherten Baugrube oder am verwilderten Abrissgelände. Und mir fällt da sofort eine Geschichte ein, aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Kindheit. Und zwar ist da darum gegangen, mit einem Stecken gegen Brennnesseln zum Kämpfen. Und das waren extrem hohe Brennnesseln und es war extrem verwuchert. Und wir haben extrem gekämpft. Das Ganze hat sich abgespielt am unbebauten Nachbargrund vom Elternhaus vom Dieter. Hallo Dieter, kannst du dich da auch noch erinnern, wie wir gegen die Brennnesseln gekämpft haben damals?
Grüß dich Gott, Olli. Ja, grüß euch Gott, liebe Leute. Grüß euch Gott bei Pumuckls Sturschädel. Ja, natürlich kann ich mich da erinnern. War immer zugewuchert, immer mannshohe Brennnesseln, gell? Und wir haben es von Zeit zu Zeit, haben es wieder klein gekriegt. Aber Schatz haben wir keinen gefunden.
Schatz haben wir keinen gefunden, aber wir haben extrem tolle Geheimgänge in diesen verwucherten Bereich eingeschlagen mit unseren langen Dolche.
Ein Labyrinth.
Holzdolche, ja, genau. Ja, ja, richtig. Ja, ist schon cool. Also da kann man sich wirklich gut hineinversetzen in die Jungs, die da auch Schatzsucher spielen, wo du dann in deinem Plot natürlich ein bisschen genauer drauf eingehst, genau, was da so passiert.
Die Jungs, die da Abenteuer erleben und alle, es sind Abenteuerfolgen, ja, die wir jetzt haben. Letztes Mal, da fällt mir jetzt ganz siedend heiß ein, Olli, ich habe das letzte Abenteuer am Berg, das habe ich gar nicht bewertet. Da habe ich tatsächlich auf die Bewertung vergessen. Du hast letztes Mal für Pumuckl und die Bergtour eine 9 von 10 gegeben und bei mir, da war es auch eine 9 von 10. Da waren wir im Einklang, sehr gut. Und wie gesagt, Olli, abenteuerlich geht's weiter. Diese Folge geht es um eine Schatzsuche.
Ich war aber ein bisschen ein Cliffhanger. Hast du das auch absichtlich gemacht, damit die Leute jetzt wieder einschalten und sie dann informieren, wie du eigentlich die letzte Folge auch bewertet hast?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja, sehr gut. Olli, sag einmal, womit hast du dich denn heute eingestimmt auf diese abenteuerliche Folge?
Ja, das passt sehr gut zur Bergtour, weißt du, was du jetzt auch nochmal erwähnt hast. Weil jetzt darfst du kurz raten, bei der Bergtour, ja, da ist ja der Bumuckl etwas ganz Besonderes letztendlich. Ja. Zuerst ist er das nicht und dann ist er es schon. Und hinten sagt man auch noch ein Bold. Ja.
Weißt du, was ich meine? Genau, was du meinst.
Okay. Ja. Und diese Band, mit der ich mich eingestimmt habe, die kennt von euch wahrscheinlich keiner, aber Dieter und ich, wir kennen es sehr, sehr gut. Das ist eine Band aus Altötting und sie heißen Die Nutz. Die Nutz. Und die Nutz, die singen ein extrem cooles Lied und das heißt Ein Leben auf dem Bauklo. Und das passt so dermaßen gut zu der Folge und auch noch zur alten Folge. Und deswegen habe ich mir, also eigentlich ganz unabhängig jetzt von dem, dass die Nutz sind, das ist mir erst im Nachhinein geschossen, dass das Wortspiel passt, weil die schreibt man nämlich mit TZ, die Nutz. Ist das, habe ich die irgendwie jetzt wiederentdeckt, genauso wie ein paar andere alte Bands aus den frühen 90ern, also deutsche Bands. Und zum Beispiel ein Rekord, falls du dir da was sagen, habe ich mal wieder mal angehört.
Na.
Und ja, ganz fein. Und die habe ich auch wieder mal ausgehoben und mir die beiden CDs, was damals ausgebracht haben, mal wieder gegönnt.
Ja, fantastisch. Olli, du, weil du sagst, die Nutz, die passen jetzt auch zu einem Ereignis, das auch ansteht. Zur Fußball-EM, weil die singen auch das Lied Als ich noch so klein war wie ein Finger und dann eben so klein wie ein Fußball. Genau. Geht alles gut dahin. Ja, ja, wunderbar, jetzt hast du mir echt wieder Geschmack gemacht, da ein bisschen reinzuhören.
Ja, genau, deswegen ist ja da die Rubrik. Ja, dir, fantastisch. Der du die meisten ja kennst, Geschmack zu machen und euch Bands vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Aber ihr könnt euch sicher sein, mein Musikgeschmack ist gut. Und wenn es Band ist...
ganz uneitel, haust du das immer raus.
Ja, es ist wahr. Ja. Und es ist allerdings auch so, dass manchmal etwas ist, was zur Folge passt, das vielleicht gar nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack ist. Aber ja,
Das müsst ihr selber dann außer filtern.
Ja. Yeah. Genau. Ole, du, haben wir irgendwas an Feedback vorzutragen?
Ja, ich weiß, dass man vom Hörer Pipo, ja,
wieder was kriegt. Von unserem Musikerfreund.
Von unserem Musikerfreund. Er sagt nämlich, Moment, jetzt muss ich da kurz das aufmachen. Er sagt, Servus, höre gerade Bumuckl. Man sollte theoretisch nie kaltes Wasser trinken, weil es der Körper wieder auf, da hat er sie verschrieben, sich der Körper wieder auf Körpertemperatur sich zurückerwärmen muss dann. Ja? Entweder er hat sie verschrieben oder ich habe mich verlesen. Wahrscheinlich hat er sie verschrieben. Das heißt, liebe Leute, prinzipiell, vor allem bei heißem Wetter, trinkt kein kaltes, sondern warmes Wasser.
Das ist. Naja, oder zumindest Sünder. Halt nicht eiskalt, ja, weil dann braucht der Körper länger, um einfach wieder auf die optimale Temperatur zu kommen. Der Pipo sagt ja, der Magen verdaut nur bei optimaler Temperatur. Naja, und nicht stimmt. Bei eises Kälte. Ja, das super. Das heißt, wir haben ihn Eder jetzt bestätigt, oder? Das hat Hand und Fuß. Ich habe es ja immer schon gewusst. Ja, man trinkt kein. Wenn man schwitzt, weißt, wenn man da so im Marschieren ist, da darf man kein kaltes Wasser rein trinken.
Genau, bestätigt hat uns auch der Justus Jonas, der uns ja auch schon des Öfteren geschrieben hat und er schreibt, dass er das Cover auch wunderschön gefunden hat, so wie wir vom letzten Mal das mit dem Braun hinterlegten, wo der Bumuckl diesen Rucksack umhat. Und er kann sich nur. Er findet es eines der schönsten überhaupt und er weiß noch ganz genau, wie er sich damals oder wie er damals die Platte bekommen hat, geschenkt bekommen wahrscheinlich, nicht gekauft und er sich sofort in das Cover verliebt hat. Hm.
Fantastisch, sehr gut.
Ja, vielen gut. Dank auch allen anderen, die wir jetzt nicht vorgelesen haben und wie gesagt, wir können es nicht oft genug betonen, wir freuen uns über Feedback.
Hervorragend. Ole, das nächste, was du bitte vorträgst, ist dein Lieblingszitat der Folge.
Naja, das kann ich, muss ich nicht unbedingt vortragen, das kann ich ja einspülen, wenn sie die Werten überhaupt auskennen, wenn du den Plot vorher noch nicht erzählt hast.
Na, Ole, du bist schon wieder verwirrt, weil wir haben gesagt, Plot kommt nach Lieblingszitat.
Nein. Haben wir gesagt.
Eben.
Achtung, zuhören.
Der ist ja rotzig, das Messer. Du weißt, Buben brauchen immer einen Grund zum Raufen ja, und sich ja. Zu verprügeln. Ja, und ja. Ich brauche jetzt was zu trinken.
Das ist zum Rotz, freche Buben.
Ist ja nichts mehr drin. Schafft nur einmal. Ah, da habe ich noch eine Flasche.
Aus der TV-Folge. Herrschaft, da ist nichts mehr drin. Ah, da habe ich ja nur Flaschen.
Die Szene ist mir aufgefallen, ist eigentlich auch irgendwie das erste Mal, oder? Dass man Eder so beim Arbeiten Bier trinken sieht, oder?
Absolut. Das ist sehr, sehr auffällig. Ja. Sehr auffällig ist auch, dass er in der TV-Folge zwar Bier trinkt, aber nicht raucht. Und in der Hörspielfolge holt er sich Zigaretten, trinkt aber statt ein Bier einen Orangensaft mit dem Bumuckl.
Ja,
bei dem Bumuckl trinkt er später dann auch Bier.
Ja, das sind die paar Jahre Unterschied halt, gell? Da waren in die 80er waren die Zigaretten schon verpönt in Jugendsendungen.
Naja, ja. Aber ja, nein, ich glaube, das ist alles.
Ja, das ist sicher so. Du siehst den wieder
auch nicht. Da haben sie aber die Bier-Szene haben sie extra rausgeschnitten oder umgeändert in Orangen-Szene, aber Chico in Dursi.
Ja, nein, die Fernsehfolge ist, so, ist ja später.
Was?
Ist egal, Ole. Ich erkläre jetzt einmal mein Lieblingszitat. Beziehungsweise werde es einmal rezitieren.
Was? Ja. Okay.
Hör einmal zu. Ein Trunk zur Versöhnigung ist eine gute Gewöhnigung. Ach, Bumuckl, es muss sich doch nicht alles reimen. Ich finde das ein hervorragendes Zitat, weil es auch wunderbar die Gemütslage der zwei in dieser Folge widerspiegelt. Der Bumuckl, totale Sonnenschein, ja, ist voll fröhlich und immer gut drauf. Und der Eder, hey, verstehe ich nicht, echt bei einem so lustigen Spruch, nicht wirklich, dass er da ja so krantig reagiert. Aber das zieht sich durch die ganze Folge, gell? Er ist nicht gut drauf, der Eder.
Ja. Na, das wird uns ja wunderschön erklärt am Anfang der Hörspielfolge.
Genau. Und das erkläre ich jetzt alle einmal, worum es im Hörspiel heute geht. Also ein kurzer Abriss über den Handlungsstrang. Und der Oli.
Spiel?
Und der Oli, der ist eigentlich wirklich, obwohl so viel passiert ist, ist der sehr schnell erzählt. Der Eder ist grantig und es ist für den Pumuckl nicht zum Aushalten in der Werkstatt. Drum geht er mal in den Hof und dort trifft er auf drei Buben, die Schatzgräber spielen wollen. Und der Pumuckl ist natürlich begeistert. Ja, da bei sowas, da würde er natürlich dabei sein. Und um dem Buben auch ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, da lässt er sich auch einen echten Schatz finden. Und zwar, was ist der Schatz, Oli?
Fragst du mich jetzt?
Ja, ich frage dich natürlich.
Achso, ja. Ich habe nämlich gerade bei meinen Reglern herumgespürt und habe mir gedacht, ich habe die jetzt stumm geschalten.
Merk, du bist unaufmerksam.
Das war jetzt ein blödes Timing.
Du bist unaufmerksam, was der wieder Lehrer, dann stellt man halt nochmal eine Zwischenfrage.
Ja, du hast vollkommen recht. Ja.
Was für einen Schatz lässt er sich finden?
Ja, natürlich ein Messer, ein silbernes Taschenmesser.
Genau, ein silbernes Taschenmesser, echt Silber nämlich, also richtig wertvoll. Sehr gut. Mhm. Genau, und die Buben freuen sich natürlich narrisch, wie sie das Messer finden. Und der Pumuckl freut sich auch, aber nur so lange, bis der Eder den Verlust jetzt bemerkt und dann den Pumuckl zur Rede stellt und draufkommt und nachher natürlich sofort vom Pumuckl das Messer zurückfordert. Und der Pumuckl, der es jetzt den Buben wieder wegnimmt, um es den Eder zurückzubringen, sieht, wie dann ein heftiger Streit bei den Buben ausbricht. Und was soll ich sagen, der Pumuckl steckt in einem waschechten Dilemma. Mhm. Und es entspannt sich jetzt ein Hin und Her mit dem Messer. Ja, einmal bei den Buben, einmal beim Eder und so weiter. Also wirklich eine flotte Klamotte, hätte ich gesagt, die hätte der Billy Wilder nicht besser inszenieren können. Mhm. So geht's dahin. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Olli, wer letztendlich das Messer dann behält und was ein Fundbüro damit zu tun hat, das erfahren wir am Ende dieser Folge in unserer Analyse.
Mhm. Ja, lieber Dieter, das hast du hervorragend gemacht. Super. Hervorragende Plöt. Mhm. und da danke dir recht schön.
Bitte gerne.
Ich habe dafür auch etwas mitgebracht, nachdem du so einen schönen Plöt mitgebracht hast. Und zwar ein Infothema. Und zwar ist das Infothema, das behandelt das Hörspiel und die Fernsehfolge. Weil in beiden Fällen läuft er exakt 14 Mal hin und her zwischen Werkstatt und Bauplatz.
Ist das
mein
so?
Info-Thema.
Echt, wahr?
Ja.
Hast du das ausgerechnet oder hast du das recherchiert?
Das sagt die hervorragende Seite Funke Homepage.
Okay. Vielen Dank dafür. Passt. Okay. Ja, vielleicht mache ich Stricherlisten und zähle mal ein bisschen mit jetzt bei unserer Analyse, weil ich wäre auf was anderes gekommen, aber mag schon sein. Zählt da der Weg zum Fundbüro mit?
Da musst du mit dem Schreiber, mit dem,
ja, das werde ich vielleicht machen.
Forumschreiber auseinandersetzen.
Gut, also liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns das einmal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie oft der Pumuckl hin und her rennt zwischen Werkstatt und dem Abrissplatz.
Mhm.
Ja, Ole,
sehr gerne.
Wer das nächste? Oder hast du noch was?
Na?
Informationen?
Passt.
Cover wäre das nächste. Es ist die B-Seite. Also wir haben das Cover letztes Mal bei der Bergtour schon besprochen. Aber Oli, ich habe gesehen, du hast dir das Cover vom Buch, von der Pumuckl-Geschichte, Pumuckl und die Schatzsucher, rausgesucht. Mhm. Gell? Weil auf dem Kinderbuch, da ist der Pumuckl auch wieder gezeichnet von das ist die Barbara Johnson, oder? Das sind ihre Abbildungen, denke ich. Da ist er wunderbar gezeichnet, wieder total glücklich mit einem silbernen Taschenmesser in der Hand. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, das Cover.
Genau, es ist ähnlich wie die Schallplatten-Covers, so ganz simpel gehalten. Ich werde das natürlich in unseren sozialen Medien, wenn es uns da folgt, Instagram und Facebook, dann als Vorschaubild verwenden.
Naja, gleich gezeichnet, also halt von der Pumuckl-Illustratorin, die es am Anfang gibt. Wir haben das ja in der ersten Folge, glaube ich, besprochen. Genau. Wer es genau wissen will, hört da wieder rein.
Genau. Und wer es genau sehen will und nicht jetzt auf Google eingeben will, Pumuckl und die Schatzsucher und das dann finden will, der kann warten, bis ich nachher auf Instagram und Facebook hochlade.
Genau. So machen wir das.
Gut.
So machen wir das. Olli, die Rollenbesetzung. Wir haben die Stammbesetzung, gell, natürlich, und wir haben die drei Buben. Die sind im Hörspiel der Flori Halm, den wir schon kennen, in Christian Brandner, der jetzt auch schon den wir beim Spielzeugauto erwähnt haben, und der Hubert, der Armin Kittel, der ist neu. Und Ole, beim Christian Brandner ist mir nämlich genau in dieser Folge eingefallen, den haben wir, also der ist schon mal vorgekommen, auch vor dem Spielzeugauto, und zwar ganz am Anfang, der war natürlich der Herbert Reiser in der Folge Das verkaufte Bett, der die Englischvokabeln gelernt hat. Und mir ist es echt, ich habe irgendwie nicht mehr dran gedacht, ich habe beim Spielzeugauto, da war es mir so vorgekommen, wie wenn er ein neuer Sprecher war, wir waren natürlich schon da. Mein Herz ganz deutlich. Ich habe sofort wieder im Ohr gehabt, wie er bei Das verkaufte Bett sagt, ich weiß nicht, Doris, ich habe deine Puppen nicht. Das war genau dasselbe wie da mit dem Messer. Fantastisch.
Ja, das stimmt, da ist natürlich eine ähnliche Geschichte. Ja.
Ja.
Ja, cool. Sehr gut.
Hast du noch was, also in der Fernsehfolge,
Na, da kommt der Schwertfeger mal wieder vor, ja, das ist der Hans Stadtmüller.
Naja, zum ersten Mal kommt er vor, oder?
Kommt er, ja, na, ist echt?
Achso. Doch, ich glaube schon.
Siehst du, das war es jetzt eigentlich gar nicht mehr, vor lauter viel hintereinander sich wieder anschauen und auch natürlich erstmals seit langem teilweise.
Pass auf, jetzt kann ich mal recherchieren, sein, ja. Ole. Das geht wieder mit einem Klick, dank der hervorragenden Pumuckl-Homepage.de. Die sagen nämlich, Hans Stadtmüller, der Schwertfeger, in der zweiten Staffel der Fernsehserie wurde das Stammtisch teilweise neu zusammengesetzt. Nämlich der Ludwig Schmidt-Wildi und der Karl Obermeier, was der Opa und der Karl Obermeier war der Wirt. Die sind zwischenzeitlich in der zweiten Staffel schon verstorben. Und darum haben sie jetzt neue Stammtischgäste gebraucht. Und einer davon war der Schwertfeger, der eben da in der Folge noch nicht ein Stammtischbruder ist, sondern er ist der Feind. Der Feind von den Buben.
Genau.
Ein Passant, der mit seinem Hund herumgeht. Aber
da freue ich mich schon dann auf die Szene, da können wir ein bisschen genauer drüber reden dann.
Sehr gut.
Auf jeden Fall, okay, super, Schwertfeger, Megatyp, also großartige Figur. Ja. Und das stellt er da dann sofort unter Beweis. Ja, arg eigentlich, gell, wie das Ensemble da eigentlich innerhalb dieser paar Jahre zum Teil wegstirbt. Das ist schon in dieser Zeit vor allem natürlich schon so.
Ja, nein, das waren halt alles auch schon alte Herren, gell?
Ja, aber so halt auch wieder nicht, gell?
Ja,
so sie haben halt alle geschickt und gesoffen, wie die Depperten.
Naja, also ich glaube, der Ludwig Schmidt-Wildi, der Opa alt, mit der Suppen, der war, glaube ich, schon alt. Aber ja. Naja,
der schon. Ja, ey. Gut. Na gut, aber der Karl Obermeier nicht so. Aber gut. Gehen wir in die Analyse.
Steigen wir ein in die Analyse, genau. Und es geht los, Olli, in der Werkstatt. Ja. Und wir hören schon, der Eder ist zum ersten Mal in der Hörspielserie, im Hörspiel, ja, nicht in der Fernsehserie, für mich das erste Mal, dass man so richtig grantig erlebt. Ja. Also er sagt so, er ist zum aus der Haut fahren und man merkt halt wirklich, er ist voll krantig und die Stimmung wird sich auch nicht bessern. Ne? Also komplett krantige Grundeinstellung.
Mhm. Genau. Das stimmt, ja. Und Dieter, du braver, hast dir natürlich auch die TV-Serie angeschaut. Mhm. Ich habe diesmal mir die Notizen anhand der TV-Serie gemacht, aber bin natürlich auch im Hörspiel Experte. Und da ist der Kunde nicht, also da sind es nicht die nervigen Kunden, sondern da geht es um einen Wimmer. Mal wieder. Ja.
Genau.
Und der nervt, weil er will natürlich am besten die Dinge schon fertig haben, bevor er überhaupt den Auftrag gegeben hat. Und das frage ich die jetzt, ja, und auch ihr seid angeregt, einmal euch darüber Gedanken zu machen. Jetzt war der Eder gerade am Berg, dann war er segeln, dann war er bei der Schwester Eier suchen, dann war er im Zoo und. Es ist ja überhaupt kein Wunder, dass er in Wimmer sein Klump nicht fertig kriegt. Der ist ja die ganze Zeit nur auf Achse.
Die ganze Zeit unterwegs. Aber Oli, wie wir wissen, vom Spielzeugauto, es sind auch schon 10 Jahre vergangen, haben wir auch schon thematisiert. Also so viel unternehmen sie dann doch nicht in die 10 Jahre. Ja, nein, Oli, du hast völlig recht. Ja. Der Eder, der darf halt auch mal einen schlechten Tag haben. Und mir gefällt es ja auch im Hörspiel, wann wieder jeder sagt, ja, nie kannst du es ihnen recht machen. Und der Pumuckl, wer? Naja, die Kunden. Die Kunden. Und der Pumuckl so fragend nach, die Kunden? Und super, also der Pumuckl kann da halt einfach überhaupt nicht gerade mitgehen mit der Gemütslage vom Eder. Er versteht das überhaupt nicht, warum der Eder da so grantig ist. Hm. Und genau. Und was ich in Eder ankreide ist, ja, der ist auch so grantig, dass er schon mal den Kobold pauschal beschuldigt, ja. Weil er sagt dann auch so, ja, und außerdem einen Kobold habe ich auch noch und der steht ja auch allerhand an und der Pumuckl sagt, ich war total brav und er sagt so, naja, aber man ist ja keinen Augenblick sicher mit dir. Also richtig, richtig, wie soll ich sagen, ungut, der Eder da.
Ja, ja, naja, er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, glaube ich. Aber im Gegensatz zum Pumuckl, der ist Gott sei Dank diesmal mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Also das passt sehr, sehr gut. Mhm. Aber ja, der Eder ist überarbeitet, gestresst, er ist einfach kein Popo-Robber. Ne? Mhm.
Oder Bo-Rotter im Hörspiel.
Bo-Rotter,
ist bestimmt okay. Kein Bo-Rotter.
Okay, und im TV ist er kein Popo-Robber.
Genau.
Genau, so ist es. Also das passt.
Und im TV, Ole, ja? Da steht der Pumuckl nicht, sondern er sitzt am Pferd, auf seinem Holzpferd. Mhm. Und das Pferd hat ein geschientes Bein. Hast du das gesehen?
Ist das auch? Nein, das habe ich nicht gesehen.
Es ist sehr lustig, weil es ist so, so kleine hölzerne Schiene und umwickelt.
Okay, sehr schön. Und der Eder passt überhaupt nicht auf, was der Pumuckl so sagt und fühlt. Und da schreit der Pumuckl, Wimmer! Das finde ich voll witzig.
Der Eder schreckt auf, was?
Der Eder schreckt voll auf.
Ja. Sehr gut.
Ja, super Szene. Okay.
Also da
gut, im Pumuckl ist fad, ne? Er haut ab.
Genau, also wie gesagt, im Fernsehen nur ein kurzer Klamauk, aber in Wahrheit, der Pumuckl bleibt dann nicht in der Werkstatt. Ja. Der geht dann aus in den Hof und dort trifft er den Fritz vom Vorderhaus, den Heini von nebenan und den Hubert von über der Straße. So werden die Buben einmal vorgestellt. Ja. Fritz vom Vorderhaus, Legende, kennen wir natürlich schon.
Ja, klar.
Aber der Heini von nebenan und der Hubert von gegenüber sozusagen, die sind neu.
Ja.
Und weißt du, wer nicht da ist, Oli?
Ja, ich weiß es natürlich. ich löse auch gerne auf. Es ist der Kali.
Der Karl. Genau, der Kali ist nicht da, weil der hätte nämlich einen Fußball, aber sie können leider nicht Fußball spielen. Naja, weil der Kali nicht da ist. Und darum hat der Fritz jetzt eine Idee, nämlich sie gängen auf die Abrissbaustelle, dort, wo früher die Behelfsbauten gestanden sind, und sie spülen dort Schatzgräber. Ole, weißt du überhaupt, was Behelfsbauten sind?
Na, sag mal das bitte.
Ja, ich hab das Wort tatsächlich natürlich seit meiner Kindheit im Ohr, aber ich habe es nie wirklich recherchiert. Behelfsbauten sind Anlagen, die nach ihrer Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind. Sie werden nur für eine begrenzte Zeit aufgestellt um einen vorübergehenden Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten in verschiedenen Bereichen und Branchen zu decken. Also man kennt es heutzutage, Ole, oder? Sind das eigentlich meistens dann so Container, die man halt irgendwo hinstellt, wenn der Kindergarten umbaut wird, dann wird halt einmal, oder die Schule, dann wird es einmal ausgelagert in so einen Container. Aber früher waren es doch tatsächlich Bauten.
Okay, das ist spannend, ja. Interessant.
Ja, und welche Bauten waren denn da und wer war denn Besitzer von den Bauten? Weißt du das, Oli?
Na, woher soll ich das wissen?
Ja, also.
Hast du das auch recherchiert?
Ja, nein, der Fritz erzählt es, weil da war doch früher so ein Laden und da war ein Chinese.
Ach so, das.
Der war ja so komisch. Vielleicht hat der was vergraben.
Und, ah, genau.
Genau.
Das ist ja voll witzig.
Und das ist sehr witzig, weil also auch halt ein Zeugnis der Zeit, ja, heutzutage würde man sagen, naja, ist halt einfach ein rassistischer Bias, den der Fritzi da hat, ja. Chinese, der hat sicher irgendwas am Laufen. Aber damals, ja, haben sie sich halt Chancen ausgerechnet, dass die Chinesen irgendwas vergraben.
Das ist geil. Ja, Wahnsinn, ja. Das sind halt liebe, böse Buben, wie es der Pumuckl auch benennt, unter anderem im TV.
Genau.
Und da finden sie so Rohr, so alles, gell, was ausschaut wie der Rüssel von einem Elefant, wie der Pumuckl so schön sagt. Mhm. Einiges. Und im Hörspiel finden sie Dosen, mit denen gehen sie graben.
Genau.
Das ist super.
Ja, und was da sehr, sehr schön beschrieben ist, das erzählt der August Rieler im Hörspiel, also wie halt die Fantasie aufblüht. Ja, sie reden halt auf dem Weg hin die ganze Zeit von, ja, was sie alles finden. Und natürlich auch noch super, weil auch die Buben, die haben ja schon Hollywood-Filme gesehen, gell, von Schatzgräbern, die dann was Wertvolles finden und die wissen ganz genau, ah, sobald da Geld, Gold im Spiel ist, dann wird man gierig. Und drum schwören sie vorher einen Schatzgräbereid. Und das ist auch eine super Szene. Also zuerst einmal, wie es der Fritzi, glaube ich, erklärt es so, naja, die Schatzgräber früher, die haben sie sogar gegenseitig umgebracht, weil sie nicht teilen wollten und so. Und finde ich echt eine sehr, sehr, sehr gut gelungene Szene.
Das stimmt, ja. Er sagt sogar, willst du mich umbringen? Nein, natürlich nicht.
Genau.
Ja, sehr schön.
Und er sagt, weil der Hubert sagt, ja, also so einen würde ich doch gar nicht mitnehmen, ja, zum Schätze ausgraben. Und der Fritzi sagt, man weiß doch vorher nicht, wie jemand wird, wenn er was findet. Ja, super Zitat eigentlich.
Ja, ja. Nein, es trifft natürlich so sowas auf, also so diese Art der Burschen miteinander umzugehen, sehr, sehr gut, finde ich. Mhm. Man kann sich da wirklich, so wie ich anfangs gesagt habe, sehr gut hineinversetzen. Wahrscheinlich nicht nur als Bursch, sondern auch als Mädel, hundertprozentig. Das könnt ihr uns natürlich dann auch gern schreiben. Also genau. Ich wollte euch nicht ausschließen, aber ich kann mich natürlich nur erinnern, wie ich mit meinen Jungs damals in diversen Baugruben, was ein BMX zum Beispiel gefahren bin. Das ist ein Riesen. Das war ein Wahnsinn eigentlich, wie es dann da Garagen dann letztendlich hinbaut haben, weil viel, viel mehr Spaß war, wie die Garagen nicht da waren.
Ja, und spannend war halt immer, was der, wenn irgendwo so eine aufgelassene Baustelle war oder halt überhaupt irgendwo, wo Müll herumgelegen ist, das war immer, immer spannend, da nach etwas zu suchen oder halt zu schauen, was liegt denn da herum.
Naja, genau. Nach einem Schatz zum Beispiel, Schatz. Dieter. Weil du weißt aber, was ein Schatz ist, oder?
Ich weiß das ganz genau. Das ist nämlich etwas Wertvolles. Man kann auch zu einem Menschen Schatz sagen.
Mhm, okay. Schauen wir mal, hören wir uns mal an, wie das zwischen Eder und dem Bumuckl sich abspielt.
Schatz ist irgendwas Wertvolles, nicht? Das kann sogar ein Mensch sein.
Ah, da wird der Mensch eingegraben und wenn er wieder ausgegraben ist, dann ist das ein Schatz. Und irgendein dummes Mädchen vom Vorderhaus werden die eingraben und wenn sie wieder ausgegraben ist, dann ist das ein Bub. Der Schatz, der Mädchen, Bub.
Na, das ist doch ein ganz anderer Zusammenhang.
Unfassbar.
Das sind Schatzgräber.
kein Zusammenhang, das ist doch ganz auseinander. Nur Schatz.
Die graben noch Geld oder Gold oder Silber oder irgend sonst was Wertvollem.
Ach so.
Ja.
Ja. Ach du, sag mal, wo ist denn bei uns das Geld oder Gold oder Silber? Das brauche ich, das bringe ich dann hin und grab's ein und dann haben die was zum Gräbern.
Ja, glaubst du, wenn ich so viel Geld hätte, dann hätte ich das Klump vom Wimmer richten? Na, ich hab kein Geld und ich hab kein Gold und kein Silber und wenn ich's hätte, dann hätte ich's dir nicht geben zum Vergraben. Du spinnst aber ein bisschen.
Oh, du bist aber ganz schön schlecht gestimmt heute. Da ist du kannst mir doch ein bisschen ein Silber geben.
Ich hab kein bisschen ein Silber.
Das ist so gut. Jetzt habe ich es ein bisschen länger lassen, weil eigentlich ein Highlight nach dem anderen folgt. Ja. Also das, was, wie sich der Pumuckl erst diesen menschlichen Schatz vorstellt, finde ich sehr geil. Irgendein blödes Mädchen von gegenüber eingraben und wenn sie da ausgrabt, ist ein Bursch zum Beispiel.
Ja, ein bisschen skurril. Ole, im Hörspiel ist es auch ein herrlicher Dialog. Für mich auch einer der besten. Einfach auch wieder, was der so, der Pumuckl fragt, der Eder muss ihm was erklären und es ist einfach wirklich auch super gemacht, weil der Pumuckl fragt am Anfang, was ist ein Schatz? Ein Schatz? Ja, in welchem Zusammenhang? Und der Pumuckl, ohne Zusammenhang, eben nur ein Schatz. Und das ist auch so bezeichnend, was der, das kennen Kinder halt nur, wie Erwachsene dann aus dem Schwar, einfach einmal so komplett, außerhalb vom Kontext irgendwas zu erklären, ist da natürlich auch schwer.
Richtig.
Aber der Eder probiert es und er sagt dann eben im Hörspiel, man kann auch zu einem Menschen Schatz sagen. Und der Pumuckl sagt so, ach nein, kein Mensch. Einen Menschen kann man doch nicht finden, wenn man gräbt. Und finde ich auch super. Da checkt es der Pumuckl natürlich. Ja. Also es werden keine Menschen unter der Erde liegen, außer am Friedhof. Und ja, einfach wieder ein super spannender Erklär mir die Welt-Dialog. Und halt wirklich lustig gemacht, habe ich super gefunden.
Ja, wunderschön, die Erwachsenenwelt mit der Pumuckl-Logik im Vergleich.
Genau.
Das lieben wir.
Voll. Und eins ist mir auch noch aufgefallen, Oli, weil der Pumuckl erklärt dann in Eder so, ja, die Buben, die suchen da nach einem Schatz und so weiter. Und sehr interessant, der Pumuckl, also wie gesagt, in dieser Folge ist er nur brav, nur redlich und gut. Er fragt dann den Eder so, es ist aber doch nichts Unrechtes, was die tun, oder? Und der Eder, der normalerweise unser Law and Order Typ ist, sagt, ah wo, und wenn, dann kann es mir wurscht sein. Das ist ja super. Yeah.
Also, ja, wenn er viel zu tun hat, schmeißt er Law and Order sofort über Bord.
Dann ist ihm alles egal, es geht nur
Law and Order über Bord.
Ja, es muss das Klump fertig werden und alles andere ist ihm wurscht.
Ja.
Aber wirklich, wie gesagt, sehr auffällig in dieser Folge, irgendwie vertauschte Rollen, ja, der Pumuckl und der Ida.
Ja, das ist ein bisschen der Charme dieser Folge.
Ganz richtig. Jo, genau. Ja, und dann der Pumuckl, der weiß jetzt, was ein Schatz ist, gell? Der weiß ja, dass Diamanten, Gold und Silber Schatz gute Schätze sind und er findet dann was Silbernes. In Eder sein Taschenmesser und das bringt er jetzt hin, gell? Mhm. Wie ist denn das jetzt in der Fernsehfolge, Ole? Beschreib uns das einmal ein bisschen.
Naja, er hat ja die Kinder belauscht oder beobachtet und möchte ihnen jetzt einen Gefallen tun und genau, da entwendet er das, während der Eder heute halt mal nicht hinschaut, beziehungsweise ist es nicht in Obacht und bringt es dorthin und die Kinder, die lassen eine Münze immer irgendwo auf den Boden fallen und dort graben sie dann und der Pumuckl legt halt das Messer dann dorthin, sodass sie es dann erfinden. Mhm. So ist es im TV. Oder im Hörspiel eigentlich. Das mit
so,
der Münze
so ist im Hörspiel so. Genau, so ist es im Hörspiel. Im TV, da legt er es einfach in die Rehren ein. Aber sie finden es auf jeden Fall, gell? Und im Hörspiel, da schreit der Fritz, da ist was! Und der Heini, sehr lustig, der Christian Brandner, das Erste, was er sagt, schrei doch nicht so, Fritz. Finde ich auch, es passt auch irgendwie wieder voll super ein. Und der Nächste, der dann schreit, ist das dritte Kind, ein silbernes Taschenmesser. Und also hervorragend einfach die Szene im Hörspiel umgesetzt. Hat echt gut passt.
Super ist das, ja. Naja, und jetzt geht es hin und her, ne?
Naja, jetzt eskaliert das Ganze und zwar relativ schnell. Also, weil der Fritz sagt ja dann, der nimmt das Messer sofort an sich, weil er sagt, ich war der Erste, der es gesehen hat. Und der Hubert sagt, ich möchte wissen, warum du dich immer gleich so aufspielst. Also gleich, was der, da merkst sofort grantig, ja. Man hätte ja fragen können oder man hätte sagen können, ja gut, du hast das gesehen, dann darfst du jetzt einmal als Erstes anschauen. Aber auch die anderen Kinder, gell, Oli, die sind da gleich sofort heiß. Die sind, merkt man sofort, die wollen das Messer genauso haben. Jeder will es als Erster in den Händen halten.
Ja, das bayerische Blut kommt zum Wallen. Ja. Dieter, jetzt muss ich nur kurz was hinterher schieben, weil du hast das eigentlich so schön mir aufgelegt, mir die Brücke geschlagen, weil du mich gefragt hast, wie ist das im TV? Und jetzt fällt mir ein, der Schwertfeger, der kommt, bevor sie das Messer finden, glaube ich, das erste Mal vor. Und da wollte ich die Gelegenheit jetzt nochmal nutzen, um mit dir über das Feindbild Schwertfeger zu reden. Also erstens einmal eben dieser wunderbare Charakter Schwertfeger. Der sieht da ein bisschen was schon gefunden haben liegen, so rostige Nägel und so. Und er schaut das so durch, weil die Burschen verstecken sie ja. Und sagen, oh, der Feind, und verstecken sie. Er schaut das so durch und ist aber dann nimmt es und steckt irgendwas sogar ein. Also er klaut irgend sowas von dem Grafel. Das ist unglaublich eigentlich.
Ja, ich glaube, so ein altes Feuerzeug, was der so eins zum Wiederbefüllen.
Ja, voll.
Sowas in der Art steckt da ein, ja.
Und er scheißt die Kinder eigentlich zaum ohne Grund. Das ist voll arg eigentlich, ja, weil er ist einfach aus Prinzip sehr misstrauisch gegenüber den Kindern.
Ja, und er schmeißt halt einfach auch den Müll wieder ins Gebüsch, das die Burschen zusammentragen haben.
Richtig, also er ist eigentlich derjenige, also der Erwachsene ist eigentlich, also es ist eigentlich sehr interessant von der Psychologie her, gell?
Naja, man weiß
von der Message nicht. Her.
Also ich hätte mir das so erklärt, dass in Schwertfeger vielleicht da der Grund kehrt, weißt du, wie ich meine? Dass der geht halt da spazieren mit seinem Hund und vielleicht ist halt das sein Klumpert sozusagen. Aber wenn nicht, wenn er einfach nur ein Passant ist, ja, dann ist es nicht zu erklären, warum ihm das überhaupt stört, dass die Kinder da Sachen hinlegen. Ja,
das ist es. Das ist es eben. Und jeder von uns kennt aber solche Menschen aus der Kindheit nur, weil es hat immer irgend so einen Erwachsenen gegeben, der einfach einem die Gaudi zerstört hat, einfach nur, weil er erwachsen war. Und beim Zurückgehen ist ja wieder genau das Gleiche. Da scheißt das wieder zusammen ohne Grund eigentlich. Und mir ist dann eingefallen, bei uns hat es natürlich auch so einen gegeben in der Siedlung, und das war der Herr Nagel. Und der Herr Nagel, der hat sich immer extrem aufgeregt, wenn wir zum Beispiel Tennis gespielt haben, wir haben so eine Langbank gehabt, oder nein, das war keine Langbank, das war eine normale so eine Bank,
so wo man sich hinsetzt. Oder was?
Ja, nein, so eine Dorfbank, ich weiß nicht, wie man sowas...
Eine Bank.
Eine Parkbank. Und die ist halt da so mal dumm gestanden, die haben wir dann immer auf die Straße getragen und haben Tennis gespielt. Und natürlich sind die Autos am Straßenrand gestanden und im Herrn Nagel sein Auto auch. Und der wollte halt natürlich nicht, dass sein Auto kaputt geht und hat uns dann immer das Tennisspielen untersagt. Und ich habe mich da furchtbar aufgeregt damals. Ich weiß noch, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, dieser Herr Nagel ist ein Wahnsinn, der lässt uns da nicht spielen. Der zerstört mir meine gesamte Zukunft, ich will Tennisprofi werden und der ist schuld, wenn ich nachher nicht meinen Beruf ausüben kann. Solche Sachen sind mir da durch den Kopf gegangen. Ja. Das ist unglaublich. Und dann haben wir uns gedacht, und mittlerweile sind wir ja teilweise vielleicht sogar selbst der Feind. Zu manchmal. Den Kindern. Oder ja. Die so manchmal. So, weil die Jugend von heute.
Wenn der Fußball dann wieder einfliegt im Garten irgendwo ins Gemüsebeet oder so.
Ja, genau, das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Ja. Da haben wir Ball gegen die Wand gespielt und haben immer beim Eder, witzig, beim Eder in den Garten geschossen. Und wenn man, das Lustige war, beim Ball gegen die Wand hast du halt schwer Punkte machen können, aber wenn du über die Wand drüber geschossen hast, zum elenden Garten, dann waren das 3 Minuspunkte. Und das war ein sogenannter Eder. Kannst du meinen Papa fragen? Der weiß genau, wenn du zu ihm sagst, weißt du, was ein Eder ist? Und dann würde er genau das sagen, weil der hat manchmal mitgespielt.
Naja, siehst du, ja. Ja, da wird der ein oder andere Gartenzwerg vielleicht kaputt gegangen sein beim Eder. Du, kommt alles noch, Olli. Du haust Anekdoten aus. Es kommt auch im Hörspiel, kommt nur die Bank vor der Werkstatt.
Naja,
ja. Und die Gartenzwerge. Naja, ja, Olli, aber jedenfalls zurück zu den Buben. Ja. Also die streiten ja dann voll um das Messer. Und im Hörspiel ist das Ganze ja meiner Meinung nach nur ein bisschen Ärger dargestellt, als wie Ärger nicht, weil im TV, da prügeln sie sich ja dann wirklich, aber im Hörspiel, da reden sie arg, gell? Der eine sagt, ich schmier dir gleich eine, wenn du mir nicht sofort das Messer gibst. Und der andere, wir sind zwei gegen dich, riech mal an meiner Faust. Und der Pumuckl Ole, und das kann ich mir einfach so gut vorstellen, ohne der Fernsehserie, der Pumuckl, der muss ja da gestanden sein, völlig perplex und verdattert, weil der kapiert das ja gar nicht, gell? Jetzt haben sie einen Schatz gefunden und auf einmal ist nur die viel schlechtere Stimmung als wie beim Eder in der Werkstatt. Jetzt bei der Schatzsuche. Das ist ja schlimm. Das ist ja traumatisch, möchte ich fast sagen, für einen Pumuckl.
Ja, das stimmt. Einer sagt im TV sogar, du Arschloch.
Wirklich?
Das ist wirklich so. Ja, so ist es. Aber was sollst du machen?
Was sollst du machen? Ja. Pumuckl total enttäuscht, dass sie jetzt die Kinder überhaupt nicht gefreut haben. Geh zurück in die Werkstatt und dann, Ole, ja, dann braucht der Eder sein Werkzeug, gell? Und ja, dann kommt er halt dahinter. Du Pumuckl, ist das vielleicht mein Messer, was die Buben da haben? Und ja, und in Eder ist dann auch alles egal. Er sagt, es ist mir wurscht, du holst es jetzt einfach zurück, so wie es das mir weggenommen
hat. Du nimmst es dem Buben wieder weg, sagt
genau,
er sogar.
Genau, du nimmst es dem Buben wieder weg. Ja?
So genau. Ist es. Ja, es ist ihm wurscht, ob sie es jetzt verschlägern oder nicht.
Aber Olli, und das ist das Schöne, im Pumuckl ist nicht wurscht. Ja? Also der Pumuckl ist wirklich so in einer moralischen Zwickmühle. Weil er will natürlich den Eder nicht enttäuschen, er will aber auch nicht, dass die Buben dann streiten. Aber kommt eigentlich nur, weil jetzt in der Situation denkt sich der Pumuckl, naja, die Buben, die dann eh nur streiten, sozusagen, die haben sich eh nicht einmal gefreut, gut, dann hole ich halt das Messer wieder.
Wobei, das ist diese Szene eben, wo der Eder ja vorher sagt, ja, die Buben, die brauchen immer einen Grund zum Streiten oder zum Raufen, gell? Und wo er doch das Bier trinkt, was ich ganz am Anfang eingespielt habe. Und auch das Messer, das ist, weil es in meinem Fazit nur erwähnen wird, es sind schon sehr, sehr lustige One-Liner und so Reime einfach, und so lustige oder Verbunkelversprecher da drinnen, weil er sagt zum Beispiel, das Messer ist rotzig statt rostig. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit dahin und das amüsiert mich sehr.
So geht's dahin, ja. Ja, und der Pumuckl, der geht jetzt zurück zu den Buben und die haben mittlerweile eine Lösung gefunden, ja, für den Besitz des Messers. Nämlich, finde ich auch recht cool, jeder darf es jetzt eine Stunde in der Hosentasche tragen und dann über Nacht wird es an einen neutralen Ort gelegt. Das heißt, ein neutraler Ort, das kann ja auch nicht die Wohnung von irgendwem sein, sondern halt wieder irgendwo im Hof oder am Abrissplatz wieder verstecken. Ist ja auch ein Risiko irgendwie, gell?
Absolut.
Aber so haben sie sich das ausgemacht. Und Olli, wie haben sie sich dann ausgemacht, wer als Erster das Messer behalten darf?
Sie haben Steckerl gezogen. Sie haben nicht ausgezählt, sie haben nicht gesagt, Messer, Gabel, Zwerg und Wicht ist für kleine Kobolde nicht.
Sondern, genau. Sie haben Hölzchen gezogen.
Sie haben Hölzchen gezogen. Darf ich ganz kurz, weil ich mir es vorbereitet habe, Dieter, da würde ich nämlich eine Frage an die Community weitergeben. Und zwar, bevor der Pumuckl wieder abhaut, hüpft er im TV aus dem Fenster und redet wirres Zeug. Und vielleicht kann das irgendwer entziffern.
Entwirren. Jetzt ist die Flasche ja schon offen!
Verschwind und bring mir mein Messer.
Und er sagte, ein Messer ist doch kein Grund zum Aufregen. Ist hier mal das selbst, Mastopov.
Mastopov? Ist das Russisch?
Ich weiß halt nie, ich höre das manchmal so und ich denke mir dann immer, das ist der Internetverbindung. wenn ich sowas höre, ja.
Und ich denke mir, das ist König-Humor. Ja, wahrscheinlich wieder.
Wahrscheinlich.
Genau. Und sehr cool auch wieder jeder natürlich, das muss man vielleicht auch dazu sagen, der kommt ja eigentlich nur drauf, dass das Messer fällt, weil er will sich sein Bier, also im TV mit dem Messer aufmachen, weil da ist auch ein Flaschenöffner dabei. Mhm. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, der Eder, was ist los? Es ist halt einfach ein Holzwurm und kein Maurer, ne? Weil er normalerweise kelle und geht dahin. Mhm. Aber er öffnet es nachher nicht später mit irgendwas anderem, mit dem Schraubenzieher oder irgendwas.
Genau. Ja, als Handwerker
ja, klar.
Muss man das schon kennen, gell? Mhm. Ja. Ja, Uli, du sagst, dass Ulrich König Humor, unser Humor, sind wir im Vorgespräch draufgekommen, der hat sich wieder mal gezeigt, wie der Fritz gesagt hat, wie es die Hölzchen ziehen, zieht. Und dann sagt irgendwer, ja, der Fritz kriegt es. Und es gibt halt das Kommando, zieht. Und da ist uns eingefallen, bei einem Karl-May-Hörspiel, ist das auch untergeiern oder ist das anders? Muss eigentlich
untergeiern sein, gell? Mm,
ja, dass klar. Da irgendwo bei den Indianer gibt es das Kommando, zieh auch du. das ist, glaube ich, wirklich das Schwierigste. Eigentlich schon, oder? Also solche Szenen in einem Hörspiel darzustellen, ist einfach deppert. Das geht heute im Fernsehen super, aber in einem Hörspiel einmal das zu transportieren, wie drei Leute an Strohhalm oder Steckerl ziehen, ist nicht so einfach. Ja. Das klingt immer ein bisschen komisch.
Das stimmt. Ja, wunderschön, dass uns das beide eingefallen. Also für alle prinzipiellen Hörspielfans, ja, es gibt eben die wunderschönen Karl-May-Hörspiele von Europa, glaube ich, oder? Sind die von Europa?
Ich glaube schon. Weiß jetzt nicht auswendig, aber.
Oder auch von Karussell? Karussell. Ich weiß nicht mehr genau. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall gefallen unter Geiern ist einfach wahnsinnig lustig und humorig.
Ja, Ole, was eine Rolle spielt, ist, dass der Pumuckl dem Fritz gleich das Messer aus der Hosentasche nimmt. Ja? Gleich sofort. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum wartet der Pumuckl einfach nicht die 3 Stunden ab, bis es auf einen neutralen Ort gelegt wird und dann nimmt er es einfach. Aber soweit denkt unser...
Soweit habe ich auch nicht gedacht.
Soweit denkt unser Kobold noch nicht. Weil das Bier ist eh schon offen, gell? Aber ja. Aber dann beim Wurst aber schneiden, da wird es jeder wieder vermessen. Ja. Naja, jedenfalls, er nimmt es gleich. Gell?
So ist es. Und geht wieder zurück dann. Ne?
Er geht zurück und er geht rein bei der Werkstatt und sagt, da ist das Messer. Ist es so besser? Genau. Und der Eder freut sich voll.
Ja, und der Pumuckl ist auch durstig. Er ist extrem durstig und also kann ich bitte einen kleinen Schluck von deinem Bier haben? Der Eder gibt es ihm aus der Flasche. Man sieht sogar die Flasche, vielleicht das bitte auch. Ich habe ein paar Mal auf Stopp gedrückt im TV. Erkennt man an sich die Flasche. Ich bin ja in der bayerischen Bierszene nicht so firm, du eher. Vielleicht schaust du auch nochmal, was das für Marke ist. Das würde mich sehr interessieren.
Naja, man wird es nicht lesen können und vermutlich haben sie die Etiketten geändert in den letzten 40 Jahren.
Naja, das kann beides wahr also, sein. Ja.
Ich glaube, das wird schwer herauszufinden.
Auf jeden Fall schaut er nur auf einen Sprung vorbei, dann hupft er gleich wieder raus aus dem Fenster und sagt, auf Wiedersehen, auf Wiedersauen. Ja. Ich finde beides super.
Naja. Ja, so ist es. Und im Hörspiel, das bittet der Pumuckl den Eder, eine Orangenflasche aufzumachen. Finde ich auch lustig. Nicht eine Orangenlimo oder eine Flasche ja, Orangensaft oder so, sondern eine Orangenflasche. Das ist auch schön.
Das stimmt, ja. Das ist super. Ja, so geht es hin und her, Dieter.
Ja, also
15 Mal.
Genau, bei den Buben, da geht's wild zu, die raufen wir jetzt wirklich, also nachdem der Fritz das Messer jetzt nicht mehr hat, die Stunde ist vorbei, es wird jetzt der Heini kriegen und der Fritz hat es nicht. Ja? Und sie werfen sie wieder Sachen an den Kopf, gell? Fritz, ich verdresch dich so, dass. Und wirklich sehr, sehr, sehr arg wird da beschimpft.
Ja, man muss aufpassen, wenn der Pumuckl da nicht einschreitet, und dann gibt es Tod und Fortschlag.
Ja. Ja, und der Pumuckl ist halt einfach wirklich so empathisch in der Folge und dem tut der Fritz so leid, ja, weil er muss ja das Messer sonst ersetzen und die Kinder gehen zu seinem Vater und was der da auch wieder dieses Thema, na bitte bloß nicht nichts meinem Vater sagen. Da ist einfach, ja, aufgelöst der Fritz. Und der Pumuckl will's, er will's jedem recht machen, gell? Jetzt hat er sich gedacht, habe ich ihm das Messer geben, passt, er ist jetzt einmal zufrieden, aber jetzt braucht der Fritz ganz dringend das Messer, damit der Fritz glücklich ist, sozusagen. Ja. Und jetzt reißt es ihm hin und her, den Pumuckl.
Genau, und dann finden sie das Messer wieder und da ist auch so ein klasse Running Gag, weil sie finden das Messer und dann sagt der Bub, der das Messer findet, da ist ja wieder, ui, das Messer, was für ein Messer, sagt dann irgendeiner von den anderen, das ist auch jedes Mal, finde ich auch sehr, sehr lustig.
Ja. Running Gags sind super. Und im Hörspiel ist der Heini schon wieder extrem misstrauisch. Lustig ist es schon, genau an der Stelle habe ich nämlich vorher schon gesucht. Weißt du, es ist irre, Oli. Also es wird sofort schon wieder, auch wenn sie es finden und wenn sie es gefreien, wird sofort schon wieder Heimtücke vermutet. Das ist echt arg.
Das ist wirklich.
Ja.
Wüt.
Ja, jedenfalls, der Heini steckt es ein, gell? Der Pumuckl nimmt es wieder. Eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil der Eder hat es eh noch nicht vermisst. Der hätte es auch mal beim. Aber er wollte halt auch nicht in Gefahr laufen, gell, dass er ihm der Eder nur mal ertappt. Also er nimmt es wieder weg und dann ist der Heini der Nächste, der entsetzt ist. Das Messer ist weg. Und der Hubert sagt, das gibt's doch nicht. Schon fast resignierend. Das ist sehr lustig. Mhm. Also nicht krantig und nicht so wie vorher, ich verdresch dich oder so, sondern schon fast resignierend, jetzt ist es wieder weg. Ja.
Das ist super. Und Im TV ist da wieder eine wunderschöne Slapstick-Szene, weil da wird einfach nur noch irgendein so ein schönes, lässiges Geklimper eingespielt. Gute Musi, bei der Eder arbeitet. Und der Eder sagt gar nichts. Also es ist sehr lustig. Der Pumuckl kommt, legt Messer hin, Eder arbeitet, Pumuckl holt das Messer wieder und es passiert nichts.
Und es passiert nichts. Es gibt
keinen Dialog.
Ja.
Genau. Das finde ich, das klingt jetzt im Podcast weniger lustig, als es in der Szene eigentlich wirkt.
Ja, das haben sie in der Fernsehserie öfters einmal, gell? So eine Sequenz, wo einfach keiner was sagt, wo der Pumuckl irgendwas macht und der Eder was macht. Das gefällt mir immer sehr gut. Das geht halt im Fernsehen geht das auch super natürlich. Und das zeigt so ein bisschen den Alltag in der Werkstatt, oder? Den zu haben, die zwei.
Ja, sicher. Mhm. Auch. So genau. Ist es. Naja, gut. Und letztendlich, Dieter, glaube ich, können wir auf diese Szene springen, wo die Buben beschließen, dass das Messer ihnen eine Ecke Glück bringt. Also von daher
Geben
sie es ab. Und zwar an verschiedenen Stellen. Zum einen im Fundbüro, im Hörspiel und zum anderen auf der Polizei, nämlich im TV. Und warum auf der Polizei? Jetzt frage ich dir mal was, Dieter. Was du aufpasst.
Ja, weil in der Fernsehfolge, da haben sie den Dialog mit dem Feind, mit dem Schwertfeger, und der schlagt natürlich auch das Fundbüro vor, aber dann erinnert er sich, das Fundbüro vom Koritowski, der ist ja pleite gegangen, der hat schon zugemacht. Genau.
Ja, genau, so ist es.
Ja. Und das halt
müssen zur Polizei gehen.
Eine Anspielung auf den Produzenten der Fernsehserie Manfred Koritowski. Genau. Also sie verbocken scheinbar so kleine Scherze einige.
Auf jeden Fall.
Naja. Ganz richtig. Ja,
und genau. Also der Pumuckl kriegt das Messer nicht mehr zurück, Dieter. Was machen wir?
Ja. Genau, also der Pumuckl, jetzt steckt er wirklich in der Patsche. Und seine Lösung ist, er legt sie mal ins Bett, zieht die Decke über die Ohren und schnarcht am helllichten Tag. Es ist auch eine Möglichkeit, einmal ja, klassisches Ignorieren, oder? Probleme ignorieren. Und im Hörspiel ist das sehr lustig, Ole, weil der Eder kommt halt drauf und sagt, ja, du tust dir nur so. Und der Pumuckl sagt, ich tu nicht nur so, ich schnarche echt. Und der Eder sagt, ja, ja, aber du schläfst nicht echt.
Stimmt, das habe ich auch ziemlich cool gefunden. Sehr, sehr schlagfertig vom Eder.
Ja, voll. Genau.
Genau. Ja. Er hat ein schlechtes Gewissen, der Pumuckl.
Auf jeden Fall.
Und ja. Der Ederwürm wundert sich, dass er gar keinen Hunger hat. Und kein Hunger. Aber letztendlich ist der Eder ja im Hörspiel im Hörspiel ist er Wurst holen gegangen, oder? Und im TV ist er Zigaretten holen gegangen.
Ja, und es ist.
In einer Variante ist er nämlich gerade gar nicht da, wie er heimkommt, der Pumuckl. In der anderen ist er aber da. Im TV ist er da, in dem Hörspiel ist er gerade nicht da, glaube ich. Gell? So ist
ja,
es.
Ja, genau.
Und ja. Und genau. Auf jeden Fall kommt er dann drauf, dass ihm das Messer nach wie vor fehlt. Weil er kann nur mit dem Taschenmesser oder er ist es gewohnt mit dem Taschenmesser.
Wie ein echter Junggeselle. Alles zu machen, wie ein echter Handwerker.
Alles, ja.
Ist echt cool. Und er sagt halt, Herrschaftszeiten, wo ist denn das Messer wieder? Und dann beginnt halt der Dialog mit dem Pumuckl und der Pumuckl sagt, ich habe es ganz bestimmt und immer, immer wieder für immer zurückgebracht. Also er verplappert sich da, das ist auch recht schön.
Ja, voll.
Er sagt immer wieder und der Eder fragt dann also, was heißt da immer, immer wieder? Und dann lässt der Eder aber ab von dem Gedanken und im Hörspiel eben denkt er ans Zigaretten holen und ja, da habe ich ja meine Taschentuch rausgenommen und da ist der Bleistift rausgefallen und so. Und dann hat der Pumuckl eben diese Blitzeingebung, ja, 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 das Messer ist da aus der Tasche gefallen, ganz bestimmt. Und das ist ein super Dialog. Liebe Leute, hört euch den bitte an. Ist echt super, weil man kann im Pumuckl wirklich zuschauen oder zuhören, wie einem nach und nach die Gedanken kämmern. Und es ist, er bringt den Eder eben jetzt auf die Spur. Ja, du, dein Messer ist im Fundbüro, das ist da sicher rausgefallen. Ich habe nämlich Kinder auf der Straße gehört, die haben gesagt, die haben das gefunden und ist echt sehr, sehr gut gemacht.
Genau. Ja, voll. Ja, so ist es.
Genau. Und Fundbüro ist natürlich auch spannend für den Pumuckl, gell? Da war er auch noch nie und da kriegt er gleich wieder einen Antrieb. Gell? Da hupft er aus dem Bett raus und sagt, ja, ja, gehen wir aufs Fundbüro.
Das stimmt, ja, genau, der Eder kriegt ja gleich wieder ein bisschen einen Stress, einen innerlichen, weil er kann sich wieder vorstellen, dass der Pumuckl alles durcheinander bringt. Nein. Aber das hat er sich offenbar nicht traut, in dem Fall. Ja, so ist es und letztendlich kommt er eigentlich davon, der Pumuckl, mit seiner Unart letztendlich, ja,
mit seiner Lüge eigentlich, gell? Aber
mit seiner Lüge eigentlich.
Ja.
Genau, stimmt. Jetzt am Schluss hat er ja gelogen. Ja,
ja, stimmt. Genau. Jetzt zum Schluss hat er gelogen, aber es entsteht kein Schaden daraus, weil es ist ja tatsächlich das Messer beim Fundbüro. Wie es jetzt da genau hinkommen ist, ja, okay. Da ist der Pumuckl jetzt nicht so genau. Und das finde ich aber, auch wieder bei der Folge besonders, weil Oli, normalerweise, weißt du, lässt ja der Eder auch keine Moral aus, gell? Und gibt es im Pumuckl immer so richtig. Und diesmal, und das finde ich wirklich schön, ja, diesmal kommt der Pumuckl durch, weil er war eh die ganze Folge wirklich so, so brav eigentlich. Und er hat ja immer, weißt du, wie man so sagt,
er hat das Beste wollen.
Er hat das Beste wollen und er hat die schlimmen Taten eigentlich nur aus größter Not heraus getan. Und für das wird er halt dann auch nicht bestraft. Ja. Das ist wie ein Mundraub, verstehst? Jemand, der so arm ist, nichts zum Essen hat, naja, und aus der Not ein bisschen Brot stiehlt. Ja,
der hat das Fingerspitzengefühl bewiesen, die Alice Kaut. Muss man schon sagen. Wobei, ganz bissel, gell, beim Abspann hört man noch ein bisschen was beim TV. Da fragt er doch nochmal nach, aber es ist dann auch so ein wunderschönes offenes Ende, so wie du es so gern hast in deinem Plot.
Genau. So ist es.
Okay, dann ja, können wir fazitieren und reinkinieren. Ne?
Genau. Sag uns einmal dein Fazit.
Naja, der Plot ist ja überschaubar. Ja. prinzipiell ist es eben eine Geschichte, wo man sich, glaube ich, als Kind wahnsinnig gut reinversetzen kann. Und das ist eh das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Bitte, liebe Hörerinnen, schreibt uns da vielleicht auch ein Feedback, wie ihr mit dieser Folge umgeht. Ja, ob es euch auch so gegangen ist. Wart ihr auch auf der Baustelle und habt Schatz gegraben? Oder ist das wirklich so ein Jungsding? Ich kann das tatsächlich relativ schwer einschätzen. Erinnert man sich da vielleicht als 40-jährige Hörer anders als 40-jährige Hörerin an so eine Folge? Oder fühlt die anders? Das darf mich wirklich interessieren. Mhm. Und ja, dieses Abenteuer von den Kindern, das spüre ich persönlich immer noch. Obwohl es aus Erwachsenensicht ja eigentlich eben wirklich ein relativ dünner Plot ist, aber da ist sehr viel Emotion irgendwie dabei. Genau. Pädagogischer Wert sowieso ganz groß, wie immer. Mhm. Buben, das ist schon sehr interessant von der Psychologie, immer dieser vermeintliche Zusammenhalt, aber dann doch sofort wieder sich gegenseitig in den Rücken fallen und auch die Rolle eben vom Bumuckel.
Ja, ja, er steckt wahnsinnig viel drin.
Grundsätzlich die. Mhm. Ja, eben. Er missachtet eigentlich die Grenze mal wieder, weil er sie auch kennt. Ja. Relativ leichtfertig und kommt dann aber natürlich in den Gewissenskonflikt und das ist super, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Atmosphäre von der Folge finde ich auch super, die Gags, habe ich gerade gesagt vorher, so ein Haufen kleine Witze drinnen, gute Versprecher. Gefällt mir sehr, sehr gut alles. Bin ich sehr zufrieden mit dieser Folge.
Ja, dann bin ich gespannt, Oli, was gibst ihr auf einer Skala von 1 bis 10?
Naja, ich gebe ihr eine 8,5.
Eine 8,5 von 10?
Also halbe Punkte sind möglich.
Hohe Bewertung, halbe Punkte sind möglich, richtig. Ja, fantastisch, Oli. Du hast mein Fazit vorweggenommen. Ich sehe das auch so. Es ist eine Folge, wo, glaube ich, wirklich jeder, der sich das anhört, das mit eigenen Erinnerungen verbinden kann. Sowohl einfach auch das Abenteuerliche, aber auch das, was der Streit, ja, der Streit mit guten Freunden über irgendwas, also es steckt wirklich sehr, sehr viel drin, finde ich total super und es ist die Geschichte ist einfach auch wirklich so gut geschrieben, dass man es komplett gut nachvollziehen und nachfühlen kann. Also echt, muss ich sagen, eine super Folge, richtig viel Spaß, ja, Spitzendialoge. Und es passiert viel, ja, also es geht eigentlich immer Schlag auf Schlag, ja, es ist ja immer Spannung und Emotion drin und die Folge hat einfach auch viel mehr Tempo als andere Folgen. Und ja, eine fantastische Folge für mich, sehr viele Erinnerungen dazu und Oli, in einem Satz, ein emotionsgeladenes Abenteuer von Freude, Neid, Missgunst, aber vor allem von Spannung geprägt, mit einem Happy End, das den Hörer mit gewöhnter Versöhnung zurücklässt.
Sehr gut. Kriegst du Applaus von mir. Und was gibst du dieser Folge für
ein Ranking? Sie ist wirklich eine von den Folgen, mit denen ich am meisten verbinde und eine meiner Lieblingsfolgen. Sie bekommt eine 10 von 10.
Das ist ja unfassbar. Ja, muss ich jetzt nochmal auf meinen Knopf drücken. Ja, cool, passt.
Voll gut.
Danke, lieber Dieter, dass wir diese wunderschöne Folge miteinander besprochen haben. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, ich verabschiede mich schon mal, oder? Darf ich das, Dieter? Ist das in deinem Sinne?
Nein, darfst du nicht, weil ich muss dir nur eine Frage stellen.
Ja, die beantworte ich. Ich würde mir halt
Von den Hörerinnen und Hörer darfst du dich gern verabschieden.
Ja, eben, ja genau. Und dann nimmer nach der Frage dafür. Das machst dann du. Mal schauen, ob du die 20 Sekunden dann einhältst, bis ich das hochziehe oder bis sie das automatisch hochzieht, die Musik. Ja, nein, ich wollte eigentlich nur sagen, Horcht mal bei die rechte und die linke Hand des Podcasts eine, weil wir haben jetzt die Euros, die alten Euros, also die Nostalgiker unter euch werden eine Riesenfreude haben, wenn der Chrissy und ich über die alten Euros sprechen. Die kommen
die zwar raus. Fußball-Europameisterschaften meinst du, oder?
Ja, stimmt.
Oder meinst du die alten Euros von 2001?
Fußball-Europameisterschaften. von 88 weg, auch in vielen alten Erinnerungen geschwelgt. Und ja, sehr spannend. Hat man mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Kommt, wann diese Folge erscheint, ungefähr 1,5 Wochen später heraus. Genau. Passt. Ich erinnere euch einfach beim nächsten Mal nochmal.
Weil deine Leidenschaften sind Masters of the Universe, Pumuckl, Tennis und Fußball-Europameisterschaft.
Ja, sehr, sehr richtig.
So ist es. Ja, wunderbar, Uli.
Ja, wenn ich an die Holländer denke, an die 88er Mannschaft, das ist super.
Das ist fantastisch. Du, Uli, ich hoffe, dass auch der Wilde Westen so ein bisschen eine Leidenschaft von dir ist. Nicht ganz so, aber vielleicht hast du ja von deinem Bruder ein bisschen was mitbekommen. Weil, Uli, in der Frage wird es nämlich darum gehen. Ja? Und zwar, wenn du dich erinnerst, der Schwertfeger, der singt da so im Vorbeigehen, singt er das Lied Schnucki, ja Schnucki, fahren wir noch Kentucky. Ist das aufgefallen?
Ja.
Sehr gut, passt. Ja. Weil die Frage ist recht einfach. Nach Schnucki, ja Schnucki, fahren wir noch Kentucky. Wie geht der Text weiter? Ist das A, dort in der Pampas trinken wir ein Glasl Champas? Ist das B, in der Bar Old Shatterhand, da spielt eine Indianerband? Ist es C, in der Bar Old Firehand, da spielt eine flotte Countryband? Oder ist es D, dort sitzt der Sioux-Indianer, ein dicker, fetter Kleiner, bei am Lagerfeuer und verbrennt sie seine Federn?
Also erstens mal Lob wieder mal für die Frage also und für deine Kreativität bei den Antworten. Ja. Es ist B, lieber Dieter. So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
In der Bauer Chatterhand, da spielt der Indianerband.
Ja, ich glaube, das ist.
Das ist richtig. Sehr gut, Ole. Er hat das Langzeitgedächtnis doch wieder eingesetzt. Mhm. Genau, die Antwort A, dort in der Pampas trinkt man Glasl Champas, kommt nämlich auch noch vor in dem Lied, aber an einer anderen Stelle. Okay. Ja, wunderbar. Passt. Sehr gut. Ja,
Dieter. Dann würde ich das Outro einspielen mit deiner Erlaubnis. Ja?
Auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Ja, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, Olli. Ja, und vielen Dank an alle, die heute eingeschaltet haben und uns zugehört haben. In 14 Tagen geht's weiter, dann mit der Folge Pumuckls Rache. Und zum Abschluss, wie gewohnt, die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den Knädel schießen, zum Essen sind sie da.